Hallo zu Da haben wir den Salat, dem Früht-Garten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Jens vom Früht-Team und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge. Und die dreht sich um ein Thema, das in vielen Kreisen, besonders auch bei Gärtnerinnen und Gärtnern, gerade sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, nämlich der Artenschutz. Und auch bei uns in der Früht-Community ging es da ganz schön ab, also im positiven Sinne. Zum Beispiel hat der Hashtag SaveTheBirds in den letzten Wochen für einigen Wirbel gesorgt und das Thema Vogelsterben in den Vordergrund gerückt. Aber man kann eigentlich gar nicht genug darüber reden, denn Artenschutz ist super wichtig, auch für uns Menschen. Und wir alle können mit unserem eigenen Garten, mit unserem eigenen Verhalten dazu beitragen. Und deswegen haben wir das zum Anlass genommen, heute nochmal unseren Fokus auf das Thema zu lenken und Moritz Ott eingeladen. Moritz ist stellvertretender Geschäftsführer beim Landschaftserhaltungsverband Landkreis Ravensburg e.V. Boah, ganz schöner Mammutname. Und er setzt sich dort für den Artenschutz ein. Wie er das macht und wie er dazu gekommen ist, erzählt er uns jetzt selbst. Wir freuen uns darüber, dass wir heute von dir lernen dürfen. Herzlich willkommen, lieber Moritz.
Ja, vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Hallo Jens.
Ja, Moritz, vielen Dank, dass du dir in dieser stressigen Zeit zum Saisonstart extra die Zeit nimmst. Erzähl doch zu Anfang mal ein bisschen mehr über deinen Hintergrund. Was machst du beim LEV Ravensburg und wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich bin Wildtierökologe und Landschaftsplaner, bin seit 2019 beim Landschaftserhaltungsverband hier in Ravensburg und ich bin eigentlich seit meiner Kindheit naturbegeistert. Also habe mich schon immer irgendwie ein bisschen dafür interessiert, aber jetzt gar nicht so, dass ich in einem Naturschutzverband oder so aktiv war als Jugendlicher. Aber als es dann darum ging, wo ich dann meinen Zivildienst mache, war für mich klar, ich möchte irgendwie weg von zu Hause. Und dann hat es mich auf die Insel Fehmarn verschlagen und da habe ich einen Zivildienst gemacht beim Naturschutzbund. Und damit hat sich das Ganze so ein bisschen abgezeichnet, dass ich doch den Weg einschlag und was mit Naturschutz machen möchte und habe mich dann für ein Studium entschieden. Und nach beruflichen Anfängen in Norddeutschland hat es mich dann wieder in die Heimat gezogen und seitdem bin ich eben hier beim LEV in Ravensburg stellvertretender Geschäftsführer und verantwortlich für die Umsetzung der bundesweit ersten Biodiversitätsstrategie auf Landkreisebene. Auch ein langes Wort.
Wow. Und wir kennen uns schon, denn wir hatten ja schon eine Kooperation mit dem Projekt Blühender Landkreis. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was das ist.
Ja, also in dieser Biodiversitätsstrategie versuchen wir eben, möglichst viele Menschen zu erreichen, doch einen Beitrag zu leisten, um die Artenvielfalt hier bei uns in der Region eben zu erhalten. Und ein Projekt ist die Kampagne, die große Mitmachkampagne Blühender Landkreis, die wir zusammen mit unserem Kooperationspartner der Elobau-Stiftung machen. Und es geht darum eigentlich, wir verteilen Saatgut, das kann man bei uns online bestellen, Anfang des Jahres, also ein niederschwelliges Angebot und darüber erreichen wir mittlerweile 7.000 Haushalte pro Jahr. Wir haben jetzt fast 30.000 Haushalte, die seit 2019 teilgenommen haben und das Schöne ist, sie bekommen eben Saatgut, das ist zur Anlage von der Blühfläche, artenreiches Saatgut, seit diesem Jahr eben auch noch Gemüsesaatgut, alte Sorten. Weil wir eben so sagen, okay, Vielfalt im Garten bedeutet eben auch Vielfalt auf dem Tisch, dass man einfach diese Vielfalt wieder in die Gärten zurückholt. Insgesamt haben die 350.000 Quadratmeter Blühfläche angelegt, also das sind 50 Fußballfelder. Und das ist eben wirklich eine artenreiche Blühmischung und das unterscheidet uns ganz anders als diese Mischungen, die man vielleicht im Baumarkt kaufen kann. Ich habe dieses Jahr selber mal den Versuch gemacht und war im Baumarkt und habe geschaut, was finde ich eigentlich zum Thema Insekten für meinen eigenen Garten. Und da gibt es ganz viele Mischungen mit bunten Blumen drauf und dann steht auch irgendwie dran Hashtag Save the Bees oder sowas. Und man meint als Verbraucher, man macht das Richtige, wenn man sich dafür entscheidet. Und mit meinem Background, wenn man dann anschaut, was sind da für Garten, also für Arten drin, dann sind das viele aus Nordamerika. Und darum geht es eben gar nicht, sondern wir wollen ja unsere heimische Insektenvielfalt erhalten. Mhm. Und ein Drittel unserer Insekten sind sogenannte Spezialisten. Das heißt, die brauchen auch heimische Arten, sonst können sie sich gar nicht vermehren. Darum geht es im Blühenden Landkreis, dass wir es eben einfach richtig machen, Hilfestellungen den Bürgerinnen und Bürgern hier bei uns geben. Und das ist eine große Community, die mittlerweile daraus entstanden ist.
Cool. Ja, das ist ja toll, dass das auch so Anklang findet und ist ja auch wirklich stark gewachsen die letzten Jahre. Wir sind auf jeden Fall froh, dass wir da dabei sein dürfen. Und lass uns mal so zu dem Begriff Artenschutz kommen, weil das ist ja ein sehr großer Begriff. Kann man den so ein bisschen überhaupt definieren oder was bedeutet Artenschutz eigentlich genau für dich?
Ja, Artenschutz, ich denke, jeder hat schon mal vom Artensterben gehört. Seit 3, 4, 5 Jahren sind die Medien ja auch mal aufmerksam geworden, dass wir ein Artensterben haben. Vielen ist es bekannt seit den 70er Jahren, da ging das ja so los mit dem großen Waldsterben. Und die UN geht eben davon aus, dass wir in den kommenden Jahrzehnten etwa 1 Million Tier- und Pflanzenarten verlieren könnten. Und wir sehen es auch regional, also in den letzten 10, 20 Jahren beschleunigt das Artensterben sich auch regional. Wir verlieren wirklich Arten und um eben etwas dagegen zu tun, brauchen wir eben Artenschutz, Maßnahmen, die diesen Trend eben aufhalten und dafür ist einfach jeder gefordert, denn jeder kann einfach einen Beitrag leisten, egal ob er eben nur einen Balkon hat oder ob er eine große Gartenfläche hat, ob er Landwirt ist, ob es eine Kommune ist und darum geht es eben bei uns auch in der Biodiversitätsstrategie hier im Landkreis.
Ich habe mal gelesen, wir verlieren wohl angeblich weltweit 150 Arten pro Tag. Also ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber ich fand es erstmal, also wenn es jeden Tag 150 Arten aussterben, ist enorm. Und das Ganze ist ja nicht einfach nur, weil man irgendwie dann irgendwie weniger schöne Tiere oder Pflanzen zum Anschauen hat, sondern es hat ja tatsächlich auch Einfluss auf uns als Menschen am Ende. Also wir sind ja auch Teil dieses Ökosystems und letztendlich müssen wir uns von irgendetwas ernähren. Aber warum ist das ganze Thema Artenschutz denn auch für uns als Menschen so wichtig?
Du hast es ja auch schon gerade ein bisschen selbst beantwortet. Eben mit dem Verlust der Arten verlieren wir als Mensch eigentlich unsere Lebensgrundlage. Denn wir sind eigentlich täglich in unserem Alltag abhängig vom Überleben von Organismen. Also angefangen vom Kaffee morgens bis nachmittags zum Spaziergang. Also wir wollen raus, wir wollen die Natur genießen, wir brauchen eben einen Ort für die Erholung. Und das können wir eben nur haben, wenn Arten überleben. Man spricht von den Ökosystemdienstleistungen. Also wir brauchen saubere Luft, wir brauchen sauberes Wasser, wir brauchen einen sauberen Boden, um eben Lebensmittel produzieren zu können. Wir brauchen Platz für die Erholung. Arten bieten Vorbilder für technische Innovation. Also da hängt ganz vieles dran, nur was ein bisschen schade ist, wir setzen das Ganze eigentlich nicht in Wert, wie es bei anderen Dingen eben geschieht. Also müssten wir einen Beitrag dafür zahlen, um Natur genießen zu können, dann würden wir vielleicht einfach mal sehen, wie wertvoll das Ganze ist. Ich finde es immer so ein bisschen enttäuschend, also so dieses Not in my backyard, also keiner ist irgendwie was bereit für einen Artenschutz zu tun, aber also bei uns in der Region rennt am Wochenende in die Berge und genießt die Natur, die wirklich, ja.
Ja, und in unserer Gesellschaft sind Begriffe wie Wirtschaftswachstum oder Bruttosozialprodukt irgendwie viel stärker die Faktoren, an denen wir uns orientieren als Biodiversität.
Ja, so dieses Monetäre fehlt dann.
Hast du denn noch ein paar andere beispielhafte Projekte zum Artenschutz, die ihr in Ravensburg da macht, von denen du uns erzählen kannst?
Ja, wir haben ganz konkretes Artenschutzprojekt bei uns im Landkreis Ravensburg. Das ist die Rettungsinitiative für den Moorfrosch. Der Moorfrosch kommt im ganzen süddeutschen Voralpenraum eben nur noch bei uns im Landkreis vor. Also den gab es eigentlich mal in der Schweiz, den gab es auch mal im bayerischen Voralpenraum, mittlerweile eben nur noch bei uns im Landkreis. Und dementsprechend hat der Landkreis hier eine Verantwortung, dass dieser Moorfrosch eben nicht ausstirbt. Und das sind wirklich nur noch wenige Tiere, die existieren. Und dann haben wir so eine Art Feuerwehrmaßnahme gemacht. Wir haben eine Aufzuchtstation etabliert. Das ist ein großes Gewächshaus, das steht bei meinen Schwiegereltern im Garten und wir sammeln im Frühjahr Laich, also die Eier von den Moorfröschen, bringen die zu uns ins Gewächshaus und ziehen die dort unter kontrollierten Bedingungen auf, weil die Gefahr ist sonst, wenn die Eier draußen in der Natur liegen, da kommt ein Fisch vorbei, da kommt ein Vogel vorbei, frisst diese Eier und dann entwickeln sich keine kleinen Moorfrösche daraus. Und so ziehen wir jedes Jahr 2000 kleine Moorfrösche auf, bringen die wieder zurück in die Gebiete und pushen damit die Population und gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, dass eben neue Tümpel gebaut werden, die Lebensräume wieder geöffnet werden, also renaturiert werden, so dass die Zahl sich eben von alleine auch irgendwann wieder halten kann und der Moorfrosch langsam zunimmt. Das ist ein sehr aufwendiges Projekt und es zeigt auch so ein bisschen, da geht es um eine einzige Art. Wir könnten dieses Projekt auch für andere Arten machen. Natürlich profitieren davon viele weitere Arten, weil es ist sozusagen so eine Leitart. Man spricht auch von einer Umbrella Species, also unter diesem Schirm des Moorfrosches. Wenn es ihm gut geht, geht es auch anderen Arten gut. Dann kommen wieder die Libellen. Dann kommen bestimmte Wasserpflanzen, die auf die Lebensräume angepasst sind. Genau, das ist unser großes Moorfroschprojekt. Wen sowas interessiert, darf gerne mal auf moorfrosch.info klicken. Uns begleitet ein Naturfotograf und der macht echt super tolle Aufnahmen, kleine Videos. Also es ist ein schönes Projekt.
Okay, das nehmen wir natürlich gerne in unsere Linkliste hier für die Shownotes. Fallen dir denn noch andere Umbrella-Species ein?
Ja, es gibt ganz viele Umbrella-Species. Meistens sind es eher so die großen, also zum Beispiel Luchs ist auch eine Umbrella-Species für ein intaktes Waldökosystem. Aber wir können das auch im Kleinen haben, also wir können das auch im Garten haben. Wenn ich was zum Beispiel für die Zauneidechse tue, dann braucht die Zauneidechse offene Bodenbereiche, wo sie ihre Eier ablegen kann. Und diese offenen Bodenbereiche ist natürlich ein Eldorado für Wildbienen. Also wir haben über 550 Wildbienenarten in Deutschland. Die Hälfte davon sind gefährdet. Wir haben einen Teil auch schon verloren. Ich glaube, es sind irgendwie 30, 35 Wildbienenarten, die mittlerweile ausgestorben sind. Und die brauchen eben Platz zum Nisten. Und ein Großteil von denen legt eben solche Niströhren an im Boden. Und das ist ein natürliches Insektenhotel, was man dann schafft, indem man solche offenen Flächen im Garten hat.
Ah, super. Nochmal ganz kurz zurück zur Definition. Also Artenschutz geht ja total eng einher mit dem Begriff, dem Erhalt der Biodiversität. Kann man das synonym verwenden oder gibt es da einen Unterschied?
Nee, das kann man schon auf jeden Fall verwenden. Also weil Biodiversität, die Definition ist im Prinzip, wir brauchen Lebensräume, ja, die wir erhalten müssen. Wir brauchen die Arten, die wir erhalten wollen und die Gene, die wir erhalten wollen. Also es geht nicht nur um die einzelnen Artenzahlen, sondern wirklich auch um die genetische Vielfalt, die dahinter steckt. Und dieser Dreiklang, also Artenvielfalt, genetische Vielfalt, Vielfalt der Lebensräume, das ist Biodiversität. Und der Artenschutz erhält das Ganze.
Ah, genetische Vielfalt, da muss ich an unsere Podcast-Folge mit Patrick Kaiser denken, zu den alten Sorten und dass es ganz wichtig ist, diesen Genpool auch zu erhalten, um eine Anpassungsfähigkeit von Flora und Fauna zu erhalten für ja, zum Beispiel wechselnde Klimabedingungen. Ne? Kommen wir doch mal zum Thema Artenschutz im eigenen Gemüsegarten, weil das ist ja wahrscheinlich das, was die meisten Hörerinnen und Hörer interessiert. Welche Tiere können wir denn mit unserem eigenen Verhalten im Garten überhaupt schützen? Oder welche Arten müssen überhaupt geschützt werden?
Ich würde mal ganz einfach sagen, im Prinzip müssen alle Arten geschützt werden. Und wir erreichen im Garten wirklich eine Vielzahl von Arten. Also ob es Insekten sind, Amphibien, Reptilien, Fledermäuse, Kleinsäuger, selbst größere Säugetiere. Also je nachdem, wo der Garten liegt, kann da auch mal ein Reh oder ein Fuchs im Garten stehen. Also wir können da wirklich viele Arten mit erreichen. Und ich würde mal sagen, unsere Gärten können wirklich ein Hotspot der Artenvielfalt sein, weil wir dort das abbilden, was wir in der freien Landschaft gar nicht mehr haben. Denn wir Mensch sind schuld, dass die Artenvielfalt so zugrunde geht, weil wir eben durch unsere Tätigkeit natürlich viele Lebensräume einfach verloren haben.
Was sind da die Hauptursachen? Also ist es unsere Landwirtschaft oder Industrie? Was ist das, was der größte Treiber ist für das Artensterben?
Ja, also der größte Treiber ist wirklich der Lebensraumverlust. Also wirklich noch vor Pestizideinsätzen und solchen Geschichten. Denn also wir versiegeln jeden Tag, ich weiß gar nicht, sind es mittlerweile 100 Hektar, die an Fläche versiegelt werden pro Tag und zerschnitten werden. Also jede Straße ist eine Barriere, wo Arten nicht mehr wandern können und die genetische Vielfalt ist somit eben gefährdet. Und natürlich, wir konsumieren alle, wir wollen günstige Lebensmittel und dementsprechend muss die Landwirtschaft produktionsstark produzieren und damit sind Flächen auch wieder nicht mehr geeignet für die Arten.
Ja, vielleicht können wir einfach mal so kategorisch ein paar Arten oder Tiere durchgehen. Also was mir natürlich sofort in den Sinn kommt, sind Vögel und Insekten. Aber dir fällt bestimmt noch viel mehr ein, was man im Garten schützen kann.
Ja, ich kann konkret einfach vielleicht mal ein paar Maßnahmen machen. Wenn ich jetzt so einen kleinen Garten hätte und mir überlege, wie schaffe ich es jetzt, dass der einfach naturnah gestaltet wird. Ich denke, das erste Stichwort ist, einfach mal ein bisschen zu relaxen. Der Garten muss nicht immer so aufgeräumt sein. Ich verstehe, dass man einen ordentlichen Garten haben möchte, aber vielleicht kann man auch einfach mal sagen, da hinten ist so eine Ecke, das darf jetzt einfach mal meine wilde Ecke sein. Die wird nicht mehr alle 2 Wochen gemäht. Vielleicht lasse ich da auch einfach mal den Rasen wachsen und schaue, was passiert denn mit dem. Denn oft sind unsere Rasenflächen ziemlich mager. Dadurch, dass die eben so häufig bearbeitet werden und ich immer diesen Nährstoffaustrag habe, sind die eigentlich schon ziemlich artenreich. Also einfach mal wachsen lassen und gucken, was passiert da. Und dann sehe ich vielleicht, okay, ich habe vielleicht schon Margeriten in meiner Fläche, das war mir gar nicht so bewusst. Oder ich sehe, okay, so artenreich ist es doch noch nicht, ich stelle das mir ein bisschen anders vor. Dann kann ich gezielt natürlich Arten auch einfach in meinen Garten bringen und einsehen. Und da würde ich sagen, das ist eigentlich so die Maßnahme, wo die Insektenvielfalt eigentlich von profitieren kann, indem man eine Blühfläche oder eine Blühwiese anlegt. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Das, was man häufig sieht, so diese Flächen, wo alles blüht, eine Blüte neben der anderen, das ist eine Blühfläche. Das ist ganz wichtig in der Pflege nachher zu unterscheiden, denn es sind Arten, die da drin vorkommen, die man eher aus dem Acker kennt, also Mohn, Kornblume, die würden niemals in einer Wiese wachsen. Das heißt, die sind nicht schnittverträglich. Das heißt, wenn ich diese Fläche einmal mähe, dann gehen die Arten verloren. Wohin hingegen ich eine Blühwiese anlegen kann. Da sind Arten drin, die brauchen diesen Schnitt, denn die Gräser müssen immer wieder zurückgedrängt werden. Dieser Konkurrenzdruck muss einfach da sein. Dann erhält sich diese Fläche. Da sind jetzt eben Beispielarten, zum Beispiel eben, wir hatten es vorhin von der Margerite oder vielleicht eine Ackerwitwenblume. Das wären klassische Wiesenarten. Und dementsprechend, wenn ich eine Wiese erhalten möchte, dann muss sie 2-mal im Jahr gemäht werden und zwar zur Vollblüte. Das heißt Ende Juni, Anfang Juli, je nachdem, wo man ein bisschen wohnt, von der Lage her, muss ich die Fläche mähen. Und ich darf eben nicht sagen, das blüht gerade so schön, ich mache es erst im August, wenn das meiste verblüht ist, weil dann hat sich die Anlage überhaupt gar nicht gelohnt und ich verliere die Arten wieder.
Okay, das wusste ich auch nicht. Wann ist der zweite Zeitpunkt?
Der zweite Zeitpunkt ist eigentlich 8 Wochen später. Mhm. Genau, und bei der Blühfläche einfach nichts machen, genießen das ganze Jahr lang über und vor allem über Winter auch stehen lassen. Da gehört ein bisschen Mut dazu, wenn diese ganzen braunen, dunklen Stängel da einfach stehen bleiben. Aber wir müssen uns überlegen, was machen denn eigentlich die Insekten im Winter? Es reicht eben nicht, ihnen ganz viel Nektar und Pollenangebot zu bieten, sondern wir brauchen auch Überwinterungsmöglichkeiten beziehungsweise auch Platz, wo sie überdauern können in den verschiedenen Stadien. Also die überdauern ja als Ei oder als Puppe am Stängel oder überwintern. Und wenn ich diese ganzen Strukturen im Herbst entferne, also meinen Garten viel zu ordentlich habe, dann verschwinden die und dann habe ich praktisch einen Magnet gehabt über den Sommer mit meiner Blühfläche und habe danach eigentlich trotzdem dafür gesorgt, dass diese Vielfalt aus meinem Garten wieder verschwunden ist, indem ich die Fläche eben einfach abräume, deswegen stehen lassen bei einer Blühfläche und dann erst eigentlich jetzt so Ende März, Anfang April die Fläche abräumen mit einem Freischneider, nicht alles kleinhäckseln, auf den Komposthaufen legen. Dann können eben die Insekten noch raus entweichen, die zum Beispiel in so einem Stängel überwintert haben. Und dann schiebt eigentlich diese Blühfläche von unten wieder. Und wenn man die angelegt hat, dann hat man eigentlich 3 bis 4 Jahre Spaß.
Okay, das hätte ich jetzt auch falsch gemacht, tatsächlich. Also Wissen hilft. Lass uns mal trotzdem kurz zu den Vögeln kommen, weil es gab ja diesen Hashtag Save the Birds, ich glaube vom YouTuber Beasties, der das initiiert hat und den man immer wieder gesehen hat. Und der hat gesagt, die Bestände heimischer Vögel sind in den letzten 40 Jahren um 60% zurückgegangen in Europa. Das sind um die 600 Millionen Vögel weniger.
Krasse Zahl, ja.
Krasse Zahl. Was sind da die Ursachen? Also gibt es da bei Vögeln nochmal spezielle Punkte, die wir noch nicht genannt haben?
Das ist natürlich genauso auch der Lebensraumverlust. Also zum Beispiel jetzt mal der Kiebitz, der braucht große offene Flächen zum Nisten und braucht natürlich auch Bereiche, wo er Nahrung finden kann. Ja, und wenn eben alles sehr produktionsstark bewirtschaftet wird oder eben zugebaut wird, dann findet er diese Flächen nicht und er findet auch die Nahrung nicht mehr. Und die Vogelwelt hängt natürlich ganz eng verzahnt auch an der Insektenwelt ab. Das heißt, wenn ich keine Nahrung mehr finde, dann gehen natürlich die Bestände auch zurück. Also es ist eng verzahnt miteinander und wir erleben gerade, man kann es vielleicht mit so einem Jenga-Turm vergleichen. Also jeder kennt irgendwie dieses Spiel und eine Art zieht man irgendwo diesen Jenga-Baustein raus und man zieht nochmal irgendwo diesen Jenga-Baustein raus und irgendwann fällt dieser Turm zusammen. Und das geht gerade immer schneller, bis eben dieser Turm mal zusammenbrechen wird.
Ja, das wollen wir natürlich verhindern. Was können wir denn für die Vögel tun im eigenen Garten?
Die simpelste Möglichkeit ist natürlich, indem man sich einfach Nistkästen beschafft und die aufhängt. Da ist es ein bisschen wichtig, dass man schaut, welche Arten hat man denn? Also zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe jetzt einen kleinen Garten und ich habe viele Singvögel. Dann kann ich zum Beispiel was für die Sperlinge machen, indem ich so eine Sperlingskolonie aufhänge, möglichst so einen Kasten Südosten ausrichten. 2 bis 3 Meter Höhe sollten die schon haben. Schauen, dass es eben ein Bereich ist, der jetzt nicht so zugänglich ist für Katzen oder für einen Marder, damit die nachher so einen Kasten plündern können. Wichtig ist auch ein bisschen die Qualität der Nistkästen. Es gibt immer ganz schöne, bunte Vogelnistkästen, die ganz nett aussehen für einen Garten, bunt gestrichen, aber der Lack ist nicht wirklich gut für die Arten. Und gleichzeitig muss so ein Kasten auch zum Reinigen geeignet sein. Also man sollte die im Herbst einmal öffnen und alles Alte rauswerfen. Weil da sind einfach bestimmte Krankheitserreger, die sonst praktisch den Winter überdauern und das tut der nächsten Brut nicht gut. Genau, das ist eine einfache Möglichkeit. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel einen größeren Garten hat oder zum Beispiel vielleicht eine Hofstelle, dann kann man natürlich auch was für andere Arten machen. Also zum Beispiel für Fledermäuse oder vielleicht für Eulen. Das richtet sich immer so ein bisschen nach der Fläche. Gerade Fledermäuse, da muss man ein bisschen drauf achten. Die Fledermauskästen werden immer auch gerne besetzt von Vögeln. Also muss man auch gleichzeitig einen Vogelkasten aufhängen, damit dieser Fledermauskasten nicht von der Vogelwelt besetzt wird. Genau, und ruhig diese Vogelkästen aus Holzbeton kaufen. Die sehen nicht ganz so schick aus, gibt's aber ein paar gute Hersteller. Die halten dann auch wirklich lange, also mehrere Jahrzehnte. Und die sind erprobt, die funktionieren. Mhm.
Und soll ich die dann möglichst in Ruhe lassen oder muss ich da ab und zu mal reinschauen und irgendwie reinigen oder irgendwie sowas? Also
die Fledermauskästen?
Beides, also Vögel und Fledermauskästen.
Genau, die Kästen, die geschlossen sind, die müssen eben im Herbst gereinigt werden, nicht im Winter, auf jeden Fall nicht im Winter, weil es gibt auch Arten, eine Haselmaus zum Beispiel, Siebenschläfer, die überwintern in so einem Kasten, deswegen die dann nicht stören, deswegen im Herbst machen. Es gibt aber auch Fledermauskästen, kennt jeder diesen Flachkasten, da fällt der Kot unten eh raus, da muss man eigentlich nichts tun. Genau, aber es reicht natürlich nicht nur Kästen aufzuhängen, weil wir müssen natürlich an die Ursachen ran. Also wir müssen gucken, dass wir genügend Strukturen im Garten haben, dass sie auch wieder Nahrung finden, vielleicht auch Strukturen anbieten, die sich zum Nistplatzbau anbieten. Also meine Maßnahme wäre eigentlich, dass man einfach eine artenreiche Hecke anlegt. Also es muss nicht immer der Kirschlorbeer sein. Kirschlorbeer ist echt eine üble Pflanze, die sich mittlerweile in der Natur übrigens ausbreitet, weil nach wie vor Menschen gerne ihre Grünabfälle im Wald ablagern und gar nicht sich den Konsequenzen bewusst sind. Und man kann so eine artenreiche Hecke einfach anlegen. Also da kann dann ein Holunder drin sein, ein Sanddorn, eine Schlehe. Also auch etwas, wo wir als Mensch von profitieren können. Also wir können die ja auch beernten und die Vogelwelt profitiert davon.
Mhm. Wunderbar. Was ist denn mit dem Futter? Also Meisenknödel oder sowas polarisiert ja auch sehr stark. Die einen sagen ja, die anderen sagen auf keinen Fall. Was muss ich denn da beachten?
Also ich würde sagen, das ist in erster Linie ein guter Faktor auch so ein bisschen für die Umweltbildung. Also jeder, der Kinder hat, dass man einfach die Vogelwelt mal kennenlernt. Deswegen darf man Vögel auch gerne mal füttern. Aber man sollte sich ein bisschen darauf beschränken, wirklich in den Zeiträumen das zu machen, wo sie wirklich eine Not haben. Also nicht das ganze Jahr lang durchfüttern, weil wir müssen uns überlegen, das sind natürlich auch Orte, wo Krankheiten übertragen werden können. Also seit Corona wissen wir alle, was es für Hygienemaßnahmen gibt. Und das gilt ein bisschen auch für die Tierwelten. Wenn ich da so ein Futterhäuschen habe und immer nur die Kerne praktisch jeden Tag wieder befüllen, ohne dieses Futterhäuschen mal zu reinigen, und sämtliche Tierarten kommen dort zusammen, vom Eichhörnchen, kleiner Vogel, großer Vogel, dann ist da einfach eine Gefahr. Und deswegen ist es so ein bisschen so zweischneidig. Die einen sagen, füttert auf jeden Fall, die anderen sagen, passt lieber ein bisschen auf. Es gibt auch schon, das ist vielleicht ganz spannende Geschichte, die Engländer sind ja enorm vogelbegeistert und vogelverrückt. Ich glaube, dort sozusagen der NABU, ich glaube, BirdLife heißt der in England, ist die Naturschutzorganisation, glaube ich, mit den meisten Mitgliedern vor sämtlichen anderen Vereinen in England. Und es gibt eine Vogelart, die wird eben auch immer schön fleißig gefüttert in den Wintermonaten, und normalerweise ziehen die runter in den Süden. Und jetzt ist es so, das hat sich ein bisschen aufgeteilt. Der Teil, der nach Süden zieht, wird immer der kleinere Teil, weil die kommen zurück aus Süden. Dann haben die dicken Vögel, praktisch die den Winter schön durchgefüttert worden sind, die besten Nistmöglichkeiten ergattert. Und die, die gestresst ankommen aus Spanien, finden gar keine Möglichkeiten mehr, um ihre Nester zu bauen. Und somit schwindet diese kleine Gruppe immer. Und das zeigt eigentlich so ein bisschen den Faktor Mensch, wie er durch was Positives vielleicht auch was Negatives bewirken kann. Denn wir müssen uns überlegen, wenn irgendein Faktor von außen kommt, den wir gar nicht kennen, in England kommt ein ganz strenger Frost, dann haben wir der Art vielleicht gar nicht so viel Positives getan.
Ja, wow, sieht man wieder, wie die Kausalketten sind. Und muss man beim Futter selbst noch irgendwas beachten? Kann man da große Fehler machen?
Na, ich würde sagen, das, was es so im Handel gibt, das kann man eigentlich durchaus nutzen. Genau, es gibt ja auch ganz viele so Do-it-yourself-Anleitungen, wie man selber Meisenknödel macht, einfach mit Getreide, verschiedenes Saatgut, Sonnenblumenkerne, vielleicht auch einfach was man im Garten gewinnt. Ruhig da ein bisschen erfinderisch sein. Ich glaube, so viel kann man gar nicht falsch machen.
Ja, jetzt haben wir einige Dinge schon angeschnitten, vor allem, dass so ein Garten möglichst wild sein sollte, um Lebensräume zu bieten für Pflanzen und Tiere. Was fällt dir denn noch ein?
Ja, was fällt mir noch ein? Ich würde mal sagen, man kann ganz viele Elemente eigentlich gezielt reinbringen, also so Hotspots der Artenvielfalt. Ich habe es vorhin ein bisschen gesagt, wenn man so offene Bodenflächen hat, da profitieren Wildbienen zum Beispiel von. Man nennt das Ganze Sandarium, also man kann wirklich einfach mal einen Teil im Garten auskoffern und da mal so ein Sand-Lehm-Gemisch reinbringen und vielleicht noch ein bisschen Totholzstrukturen rein. Und dann ist es eigentlich die perfekte Nistmöglichkeit für Insekten. Also sei es Arten, die auf Totholz angewiesen sind oder eben auf diese offenen Bodenstrukturen. Und das ist übrigens das viel bessere Insektenhotel. Viele meinen, Insektenhotel ist die Nummer eins für den Artenschutz. Aber so ein Insektenhotel wird nur von ganz wenigen eigentlich angenommen. Und das ist so ein bisschen vielleicht vergleichbar wie in einem Hochhaus. Also keiner möchte eigentlich auf engstem Lebensraum wohnen. Und es gibt natürlich auch Prädatoren, die haben sich darauf spezialisiert, weil da wohnen ja ganz viele. Und hier habe ich eigentlich eine leichte Nahrungsquelle gefunden. Also deswegen Insektenhotel super für die Umweltbildung, um Kindern zu zeigen, was das Ganze ist. Aber so ein Sandarium finde ich viel geeigneter. Genau, das ist so eine Maßnahme. Eine andere Maßnahme, die ich schön finde, ist einfach ein Gartentümpel, weil da haben wir viele Arten, die zusammenkommen. Wir haben Wasserinsekten, wir haben überhaupt viele Insekten, die dort vorkommen, aber eben auch für Amphibien was geschaffen. Und da kann man auf engstem Raum viele Arten sehen, kann es seinen Kindern zeigen. Genau, ruhig mal einen Tümpel anlegen. Oder weitere Elemente so aus einer naturnahen Gartengestaltung wäre zum Beispiel eine Kräuterspirale. Da habe ich, wenn ich das mit einer Trockensteinmauer mache, eigentlich auch Lebensräume geschaffen, wiederum für Insekten, die diese Mauerritzen nutzen, aber auch Reptilien, also so eine Mauereidechse, Zauneidechse, die freuen sich, Waldeidechse. Und das Ganze kann man auch ein bisschen anders machen. Man muss nicht immer die mediterranen Kräuter kaufen. Man kann auch einfach mal heimische Kräuter nutzen. Also hat man wieder heimische Arten für heimische Insektenarten. Also sei es ein Borage, eine Kamille, Herzgespann, ein Feldthymian. Das sind also alles Kräuter, die bei uns in der Natur vorkommen, die wir genauso als Mensch nutzen können und vielleicht auch mal eine spannende Abwechslung sind zum Rosmarin.
Jetzt haben wir ja gerade Frühjahr. Was kann man denn um diese Jahreszeit, so März, April, am besten im Garten tun für den Artenschutz?
Genau, wir hatten es ja vorher so von der Blühfläche und der Blühwiese. Und ich finde, so eine Blühfläche, da sieht man eigentlich am schnellsten den Erfolg, wenn da im Sommer alles summt und brummt. Und da ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mit der Anlage zu beginnen. Das heißt, nicht irgendwie den schattigsten Ort dafür aussuchen, wo man immer nicht richtig weiß, was da hinkommt, sondern wirklich einen Ort suchen, der schön besonnt liegt. Und dann ist es so, dass wir meistens eine Grasnarbe haben. Und es funktioniert eben nicht einfach, die Arten dann nur einzusehen, sondern die Grasnarbe muss weg. Das heißt, der Boden muss umgegraben werden. Am einfachsten ist, wenn man sich so eine Motorfräse, eine Motorhacke besorgt. Und das Ganze machen wir nicht nur einmal, sondern das machen wir dreimal. Denn das Problem ist, wenn ich jetzt alles nur auf links drehe, habe ich ja weiterhin die Graswurzeln enthalten und irgendwann treiben die wieder aus. Das heißt, ich mache das Ganze im März jetzt das erste Mal, warte 2 Wochen, dann sieht man, die Gräser schieben wieder. Dann mache ich das zweite Mal, warte wieder 2 Wochen und mache es ein drittes Mal. Dann bin ich so Ende April, Anfang Mai genau zum richtigen Zeitpunkt, um die Einsaat zu machen. Und ganz wichtig eben, dieses Saatgut nicht einfach irgendwie im Gartencenter oder im Baumarkt kaufen, außer vielleicht hat auch der eine oder andere ein richtig gutes, die heimische Arten, sogenanntes Regio-Saatgut verkaufen, sondern vielleicht können wir ja auch hier beim Podcast ein paar Quellen unten angeben, wo man diese Mischungen erhält. Ich würde es uns auch vielleicht einfach mal 2, 3 empfehlen für die Anlage, dann hat man da auch echt eine Freude mit.
Super, die packen wir gerne unten rein. Und so zum Abschluss, gibt es denn sonst noch Dinge, die mit Artenschutz irgendwie zu tun haben, über die wir jetzt nicht gesprochen haben? Was fällt dir denn ein, Moritz, was man noch beachten kann jetzt im Frühjahr?
Oh, da fällt mir was ganz Wichtiges ein. Die meisten nutzen Torf, Erde oder halt selbst wenn wir uns irgendwelche Pflanzen kaufen, dann sind die in Torf aufgezogen worden, weil Torf hat halt tolle Eigenschaften. Der speichert schön das Wasser. Es ist kein anderes, also die Samenbanken sind dort nicht enthalten. Also ich habe nicht irgendwelche Beikräuter, die da irgendwie aufkeimen. Aber uns muss bewusst sein, wenn wir torfhaltige Erde benutzen, dann beschleunigen wir eigentlich den Klimawandel und sorgen dafür, dass irgendwo auf der Welt eben Arten verschwinden, indem eben große Lebensräume trockengelegt werden, um diesen Torf abzubauen. Deswegen unbedingt torffreie Erde kaufen, denn wir haben, ja, wir haben es in der Hand, ob diese Moorgebiete erhalten bleiben eben oder nicht.
Und die speichern wahnsinnig viel CO2.
Wahnsinnig, richtig, genau. Ja.
Okay, also nochmal guter Tipp zum Abschluss. Bitte torffreie Erde kaufen, wenn ihr Gartenerde zukaufen müsst. Ja, Moritz, zum Abschluss, wo kann man denn mehr über eure Arbeit erfahren?
Naja, ich würde sagen, am besten geht das auf Instagram. Da könnt ihr mal schauen auf naturvielfalt.ravensburg. Da seht ihr unsere diversen Projekte, unter anderem eben bei dieser Initiative für den Moorfrosch. Da nehmen wir euch regelmäßig mit raus in die Gebiete oder zeigen unsere Aufzuchtstationen. Also gerne dort vorbeischauen und ganz speziell, wer jetzt noch weitere Tipps möchte, weil wir könnten natürlich noch viel, viel länger reden, geht mal auf die Webseite der Biodiversitätsstrategie unter naturvielfalt-rv.de. Da gibt es eine Rubrik, die heißt Mitmachen. Da findet man noch ganz viele Tipps zur naturnahen Gartengestaltung. Oder in unserer Mediathek gibt es den Infoflyer Garten braucht Vielfalt. Da sind auch nochmal ein paar Tipps drin. Also gern dort mal vorbeischauen.
Wunderbar. Also jede Menge Links, die wir auch, wie gesagt, unten in die Shownotes packen. Ja, Moritz, vielen Dank für dein und euer Engagement und danke, dass du dein Wissen heute an uns weitergegeben hast und wir von dir lernen durften. War super schön, dass du dabei warst und auch ich habe wieder viel gelernt.
Ja, Jens, vielen Dank nochmal für die Einladung und vor allem an euren Interesse zum Thema Artenschutz.
Natürlich und ohne Experten und Expertinnen wie dich wird es nicht funktionieren. Deswegen nochmal da vielen Dank. Ja, das war's für heute mit Da haben wir den Salat, unserem Früht-Garten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Schaut doch auch mal in unsere Früht-App, da findet ihr sofort all das Gartenwissen, was ihr für den Anbau von eurem eigenen Gemüse braucht. Und ihr könnt euch von einer tollen Community aus Hobbygärtnerinnen inspirieren lassen. Auch unsere kürzlich gestartete Bibliothek an Musterpflanzplänen erfreut sich übrigens großer Beliebtheit. Da könnt ihr euch fertige Beetpläne direkt direkt in euren Account kopieren. Und die App findet ihr in den App Stores oder unter www.früd.app. Ihr könnt sie also sowohl am großen Laptop- oder iPad-Bildschirm benutzen und da eure Beete planen und habt diese Beetpläne dann mit dem Smartphone im Garten auch immer dabei, wenn ihr was nachschauen wollt. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Anzucht und natürlich ganz viel Freude dieses Jahr im Garten. Bis dann!